Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 121. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein heutiger Gast ist ein junger Winzer, der in der nördlichen Ortenau unweit von Baden-Baden in der Weinbaugemeinde Ebenung zu Hause ist. Trotz aller Jugendlichkeit wirkt er im Alter von heute gerade mal 32 Jahren bereits ungemein lebenserfahren und in vielerlei Hinsicht tiefgründiger, reifer und auch vom Leben gezeichneter als die meisten Gleichaltrigen. Sehr früh, noch während seiner Ausbildung, hat er völlig unerwartet seinen Vater verloren. Und so kam es, dass er Hals über Kopf alle Zelte abreißen und zu einem Zeitpunkt im elterlichen Betrieb loslegen musste, als seine Altersgenossen gerade in Geisenheim zu studieren begannen. Das ist nun ziemlich genau 10 Jahre her. Was Johannes Kopp seither auf die Beine gestellt hat und wie er mit den Aufgaben auch persönlich gewachsen ist, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Ihn vor Ort in seinem Weingut zu besuchen und dabei einem sehr ernsthaften, nachdenklichen und zugleich ungemein tatkräftig zupackenden Menschen zu begegnen, war für mich ein großartiges Erlebnis. Nicht nur der Mensch hat mich beeindruckt, auch seine vielfältigen Initiativen und Projekte. Aktuell vor allem der Bau des neuen Weingutgebäudes. Mit ihm will Johannes Kopp, dessen Familie bereits seit 1928 in Ebenung ansässig ist, ein architektonisches Zeichen setzen. Johannes erklärt mir, ich will mit dem Neubau Wein als Erlebnis vermitteln, mit eigener Gastronomie, durch kulturelle Veranstaltungen, Weinproben, Weinseminare und auch Weinwandertage. Für diese Aufgabe hat er einen mehrfach ausgezeichneten Architekten engagiert. Für eindringliche Aha-Momente bei den Besuchern dürfte vor allem der Blick durch die großzügige Glasfront auf der Südwestseite sorgen. Von hier genießt man eine einmalige Fernsicht. Bei gutem Wetter blickt man am Schwarzwald entlang und kann am Horizont den Schutter-Lindenberg in Laa erkennen, sowie das Straßburger Münster. Mit dem Fernglas ist sogar die Spitze des Kaiserstuhlturms sichtbar, schwärmt Johannes. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühne frei für den Ortenauer Winzer Johannes Kopp.
Ja, guten Tag, lieber Johannes.
Hallo Wolfgang.
Jetzt sind wir hier in Sinsheim, oder?
Genau, Sinsheim mit Z.
Mit genau. Z, ganz genau. Es gibt noch ein anderes, ne?
Ja, genau, Richtung Schwaben.
Genau. Hier sind wir im Weinbaugebiet Ortenau und das Untergebiet heißt, gibt es da einen Namen noch?
Ja, es ist die Ortenau, es ist das Baden-Badener Rebland vielleicht auch.
Genau, ja.
Sinsheim und Baden-Badener Rebland.
Was ist das Besondere dieser Ecke?
Gut, also ich glaube, die Ortenau innerhalb Badens ist natürlich sehr bekannt für ihre Rieslinge. Und wir hier in der nördlichen Ortenau, wir unterscheiden uns eigentlich komplett von der Bodenstruktur und von der Kleinklimatik zur übrigen Ortenau, weil wir ja doch auch etwas intensivere Böden haben, Lössböden und aber auch wunderschöne Urgesteinsverwitterungsböden wie den Buntsandstein. Und es kommt einfach daher, dass unser Berg hier, der Fremersberg, um den sich der Weinbau hauptsächlich abspielt, in die Rheinebene hereingerutscht ist und wir so auch einen wunderschönen Blick entlang des Schwarzwalds haben. Ja.
Aber ihr seid ganz nah dran am Schwarzwald, oder?
Wir sind auch ganz nah dran am Schwarzwald, aber wir stehen ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen bessere Aussicht, genau.
Aussicht habe ich gesehen, das ist ja großes Kino. Richtung Straßburg haben wir geguckt eben, ne?
Genau.
Den Kaiserstuhl hast du mir ungefähr angedeutet, wo er zu sehen ist. Das war heute nicht genau der Tag, glaube ich.
Bei gutem Wetter und mit einem Fernglas, dann sieht man den Kaiserstuhl.
Und der ist wie weit weg von hier?
Na gut, das sind, glaube ich, fast über 100 Kilometer.
Oh ja.
Mit bloßem Auge reicht es bis nach Laa, Schutter-Lindenberg in Laa, wo es Weingut Wörle sitzt, den sieht man von hier gut. Aber mit Fernglas dann auch den Kaiserstuhl, ja.
Und wenn wir mal traubenmäßig, rebsortenmäßig, weinstilmäßig, was haben wir hier, was ist typisch für euch?
Ja, also früher ganz typisch war hier auch der Riesling. Über 95% war hier Riesling, wurde hier angebaut. Aber insbesondere auch mein Vater hatte das sehr schnell gemerkt, dass wir hier ein bisschen eine andere Bodenstruktur haben und sehr früh dann auch Burgunder gepflanzt, Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder natürlich auch wichtige Rebsorte. Und beim Riesling, da fokussieren wir uns auf unserer Monopollage, dem Feigenwäldchen. Und den Rest widmen wir eigentlich dann schon für die Burgundersorten. Ja.
Also ich habe gesehen, draußen passiert viel. Da ist eine riesige Baustelle. Wir sind da gerade ein bisschen rumgeklettert. Da ist einiges, worüber wir noch reden können gleich. Hier sitzen wir aber im alten Gebäude der Familie. Ne?
Genau, das ist der absolute Ursprung. Mein Urgroßvater, Kind einer Familie mit 12 Kindern, kam aus der Gefangenschaft nach dem Ersten Weltkrieg aus Bordeaux zurück und hat hier einen ganz schmalen Zwetschgenacker bekommen und da sein Haus drauf gebaut mit seiner Frau, der Anna. Und ja, wie damals üblich, kleiner Mischbetrieb, 2 Kühe, 3 Schweine. Und wo wir jetzt hier sitzen, das ist der Verkaufsraum, den mein Vater 1996 hier gebaut hat, umgebaut hat. Und früher war es halt der Stall. Und mittlerweile alles natürlich etwas zu klein geworden. Mhm. Das Wohnhaus von meiner Mutter jetzt hier. Und deswegen haben wir auch hier jetzt einen größeren Neubau mit allerlei Nutzungen, ne, der entstanden ist.
Dein Papa war quasi der Erste, der im Vollerwerb Weinbau betrieben hat.
Ja, genau. Also mein Vater war eigentlich gelernter Landmaschinenmechaniker und hatte dann mit 30 sich dazu entschlossen, nochmal Winzer zu lernen und hat dann 1996 den ersten Wein auch selbst erzeugt. Und die Trauben hatte er vorher in die Winzergenossenschaft gebracht, aber da eben dann relativ früh entschieden, er möchte die Weine selber machen. Und da war 1996 der erste Jahrgang mit einer ganz kleinen Fläche von ca. 2 Hektar. Und genau, das ist eigentlich so der Ursprung unseres Betriebs.
War dein Papa damals vom Wein getrieben, vom Genuss? Oder waren das im Grunde eher auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, dass er gedacht hat, mit Weinbau ist vielleicht lukrativer als...
Ich glaube, das war so ein bisschen von beidem. Also man hat damals schon gemerkt, dass vielleicht so in naher Zukunft die Strukturen in der Genossenschaft nicht mehr ganz so stimmig sind. Man muss sagen, die Farnhalter-Genossenschaft war auch eine sehr kleine Genossenschaft und war eigentlich auch die erste Genossenschaft, die hier im Baden-Badener Rebland letztendlich fusionieren musste. Und er selbst war natürlich auch jemand, der immer wieder so ein bisschen die Herausforderung gesucht hat und neugierig war, wie auch ich bin, ne? Wie weit komme ich mit meinem Betrieb, was ist so der nächste Schritt, und da war es für ihn, glaube ich, dann auch irgendwo eine logische Konsequenz, er möchte Wein selber machen. Ne? Mhm. Und gibt es auch eine ganz lustige Anekdote dazu, er war da auch ein bisschen so, vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen blauäugig oder so, er hat seine Mutter gefragt, wie denn die früher den Wein im Mostfass im Keller gemacht haben, ne? Und da gab's dann eben einfach auch dann ganz klar die Überlegung, Junge, wenn du das selber machen willst, dann lernst du nochmal richtig. Ne? Geh auf eine Abendschule, lern Winzer und mach ein Praktikum. Das Praktikum hat er übrigens im Breisgau gemacht, beim Bernhard Huber.
Okay.
Als der Schlussberg angepflanzt wurde, da war er live dabei. Zumindest hat er immer berichtet. Ne? Und ja.
Was hatte er dir mit auf den Weg gegeben?
Ja, also mein Vater war jemand, der eigentlich für mich immer auch eine Lösung hatte. Also es ging immer vorwärts, und wenn irgendwo Schwierigkeiten waren, dann gab es auch immer eine Lösung. Aber natürlich war er auch ein Mensch, der wie jeder andere Mensch auch irgendwo seine Schwierigkeiten vielleicht hatte, ne? Ganz normal. Und für mich war es im Nachhinein keine einfache Kindheit, aber eine einfache Kindheit ist vielleicht manchmal auch die glücklichere Kindheit, zumindest wenn man vielleicht zurückschauen kann, weil es da auch immer natürlich für mich viele Aufgaben gab und Dinge, die zu leichte waren, und auch Problemstellungen, die vielleicht da waren. Aber ich habe es eigentlich immer irgendwie gelöst bekommen, und es hat mir auch viel bedeutet, mit meinem Vater dann damals schon früh in jungen Jahren viel zusammenzuarbeiten. Und im Rückblickend ist das eine wahnsinnig wertvolle Zeit für mich gewesen.
Das heißt, für dich gibt es auch immer eine Lösung?
Für mich gibt es auch immer eine Lösung, ja.
Genau. Und dann musstest du aber früh ran, ne?
Ja, also der Betrieb hier, den habe ich 2012 übernommen. Ich war eigentlich auf der Technikerschule für Önologie und Weinbau in Weinsberg, kennt der ein oder andere. Und ich konnte das aber nicht abschließen, weil mein Vater verstorben ist plötzlich und war dann gezwungen, den Betrieb mit 22 Jahren direkt zu übernehmen. Der Betrieb ist damals, dann hat er schon eine Größe von 17 Hektar, ist ein bisschen angewachsen schon, ne? Kellerbau 2002 gewesen, der erste. Und ja, es war dann natürlich ein sehr herausforderndes Jahr, das Jahr 2012. Ne? Mhm. Man hat alles versucht, so zu machen, wie es der Vater gemacht hat, um dann irgendwie aber festzustellen, dass natürlich die Leute vielleicht trotzdem das ein oder andere ankreiden oder nicht nachvollziehen konnten. Und
Johannes, das heißt, ihr hattet keine gemeinsame Übergabezeit, wo ihr mal, ich kenne das von dem Julian zum Beispiel, die hatten damals wenigstens noch ein Jahr oder so, wo der Bernhard dem gezeigt hat, so und so mache ich es und hat ihn so ein bisschen an die Dinge rangeführt. Das hattet ihr nicht.
Nee, das hatte ich nicht. Es gab allerdings eine Ernte, die Ernte 2010, die ich hier zu Hause gemacht habe. Und zwar nach meiner Lehre in verschiedenen Betrieben war ich noch eine Zeit lang Betriebshelfer, Sozialdienst, kein Wehrdienst, als Winzer, Weinküfer auf landwirtschaftlichen Betrieben. Und als das abgeschlossen war, habe ich noch die Ernte zu Hause mitgemacht und bin dann ins Ausland nach Australien. Also es gab eine Ernte, die ich hier war. Aber natürlich nicht mit dem Wissen, dass das in 2 Jahren komplett alles an mir hängt. Ne? Ja, klar. Also es war schon ein absoluter Cut und wie man halt sagt, ins kalte Wasser geworfen.
Mhm. In welchem Zustand hast du dann hier die Führung übernommen?
Ja, das war gut, war etabliert, würde ich sagen, in der Region. Die Weinvermarktung fand rein regional eigentlich statt. Also überregional hat man uns sicherlich nicht gekannt. Da habe ich die letzten Jahre auch gut dran gearbeitet. Und es war, würde ich sagen, irgendwo ein gesunder Betrieb. Es wurde allerdings im Jahr 2010 und 2011 nochmal intensiv investiert, weil durch meine abgeschlossene Lehre und das Thema mit Weinsberg, wo ich mich beworben hatte, war meinem Vater klar, okay, da steht jemand hinten dran, der möchte es weiterführen. Und das war für ihn natürlich auch dann nochmal Ansporn, hier nochmal zu investieren. Tanks gekauft, Pressen gekauft, Traktoren gekauft. Ne? Und die Technik war dann da. Und der Rest hing dann an mir. Ne?
Also die nächste Frage, in welchem Zustand warst du? Ne?
Ja gut, also ich glaube so das erste Jahr, das über den Zustand kann man da ja, schwierig sprechen, sage ich jetzt mal. Also es war klar, als ich hier auf der Hof gefahren bin und ich weiß noch genau, als ich aus dem Weinsberg nach Hause gefahren bin, was für Wetter das es war, wo ich auf der Autobahn war und wie ich dann hier auf der Hof gefahren bin und wie das dann irgendwie, wie ich das dann realisiert habe. Ne? Meine Schwester, meine Mutter, wir waren natürlich alle geschockt, unter Schock. Und mit denen war auch nicht viel anzufangen in dem ersten Jahr. Und dann kam mir halt die Stellung zu, es muss weitergehen, jemand muss das wuppen, es muss jemand weitermachen, jemand muss natürlich weiter sorgen für die Familie. Ne? Das war dann der Schutz des Systems, meines Systems vielleicht für mich, ne? Also eher so dieser Angriff oder es geht weiter Position und nicht das Erstarren. Und das war auch gut so, das war das einzig Sinnvolle, was damals zu tun war, ne? Dass ich da eigentlich direkt dann auch weiter gemacht habe. Ne?
Klar. Du hast dich voll reingestürzt.
Genau.
Das hat möglicherweise auch den Schmerz erträglich gemacht.
Ja, natürlich. Den Schmerz habe ich in dem ersten Jahr wahrscheinlich schon auch verdrängt. Teilweise kam er wahrscheinlich auch mal wieder raus und so. Ne? Und es ist dann bei mir eher so eine längere Phase gewesen, wo ich das so ein bisschen ja, mit daran gearbeitet habe. Wie jetzt im Vergleich andere Leute, die halt einfach so ein Sabbatjahr nehmen oder ein Timeout nehmen, ein Jahr lang. Ne? Aber es war auch einfach keine andere Möglichkeit da. Ne? Klar, weil die Weinberge wachsen, der Betrieb geht weiter und deswegen die Reaktion von mir damals, unterbewusst, das direkt zu wuppen, ne, war schon die richtige.
Gab es denn hier Mitarbeiter, die auch ein bisschen dann das Ganze mit dir weitergeführt haben?
Ja, also es gab Mitarbeiter, es gab eine Halbtagsstelle im Büro, eine Halbtagsstelle im Verkauf, die waren aber auch gerade neu eingestellt worden und es gab zwei Winzer, einen Halbtags- und Ganztagswinzer. Und die hatten aber auch persönliche Veränderungen. Der eine hat die Rebveredelung übernommen von seinem Schwiegervater. Da gab es auch einen Todesfall. Und der andere wurde Vater, war von ein bisschen weiter weg. Der hat vorher auch schon gekündigt gehabt. Also ich war dann erstmal alleine. Ne? Und das, was ich geleistet habe für andere als Betriebshelfer, der Sozialaspekt wurde mir dann zugute, weil ich habe dann auch durch die landwirtschaftliche Krankenkasse einen Betriebshelfer gestellt bekommen, der dann eben hier mit angepackt hat und dann eben den Betrieb wieder aufgebaut hat mit mir zusammen. Ja.
Und wann hattest du dann das Gefühl, jetzt bist du so aus dem Gröbsten raus?
Ja, das war dann so 3-4 Jahre später, würde ich sagen, so 2015. 2012 war eigentlich eine gute Ernte, 2013 war ein schwieriges Jahr, es war sehr nass, sehr viel Regen, die Ernte war sehr spät, ganz anderer Jahrgang. 14 war auch nicht das einfachste Jahr und 15 war dann wieder ein gutes Jahr und irgendwie so hat man dann das Gefühl gehabt, im Jahr 15, 16, so ja, eigentlich ist man doch jetzt da jetzt durch irgendwie, ne? Und es läuft und geht weiter, ne?
War das am Anfang eher das Gefühl, ich verwalte jetzt erstmal so das, was da ist? Und oder hast du schon relativ früh neue Ideen entwickelt, wie man diesen Betrieb weiterentwickeln könnte?
Ja, also das erste Jahr war natürlich total in diesem, ich mache erstmal alles so, wie es der Vater auch gemacht hat, um natürlich auch geringstmögliche Angriffsfläche für ja, die Menschen drumherum zu bieten. Ne? Und als mir aber dann irgendwie klar wurde oder dann immer mehr Erlebnisse gab und dem das eigentlich gerade egal war, was man da jetzt gemacht hat in dem ersten Jahr, weil die Leute das dann trotzdem anders werden, aus deren Hintergründe heraus natürlich, habe ich mich dann aber auch dazu entschlossen, rigoros Dinge auch irgendwo zu hinterfragen und auch Dinge anders zu machen. Und auch aus meiner Lehrzeit heraus bei Böcklin Wolf 2008, 2009, die damals Umstellung auch zum biologisch-dynamischen Weinbau, kannte ich ja so ein paar Ansätze. Ne? Ich meine, als ganz junger Kerl ist das natürlich, ja, hinterfragt man das dann schon nochmal anders, wenn man da Kuhhörner mit Kuhscheiße, sage ich jetzt mal, stopft. Ne? Mhm. Aber über die Jahre hinweg kriegt man ein ganz anderes Verhältnis zu den Dingen. Und ich habe dann auch bei uns hier im Betrieb den Mineraldünger seit 2013 weggelassen. Keine Botrytizide mehr eingesetzt, keine Herbizide seit 16 mehr, keine Pflanzenregulierungsmittel mehr eingesetzt. Und es war dann schon auch so die klare Ausrichtung Richtung biologischer Anbau. Und ja, seit 2019 eben auch zertifiziert dann oder eben in der Umstellungsphase und jetzt seit Ende 2021 Demeter-Mitglied. Und das ist eigentlich schon ein recht konsequenter Weg jetzt gewesen. Und es war aber auch ein recht langer Weg. Aber ich glaube, dieser lange Weg war auch der richtige Weg. Weil nur in 3 Jahren, das ist zu kurz, ne, das umzustellen. Ne. Und weinbaulich, also kellermäßig, hatte ich immer so Fokusthemen. Ja, zuerst, weiß ich noch, war mir der Spätburgunder ganz wichtig. Dann war es der Riesling, dann war es der Sekt. Ne? Jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück, so ein bisschen am Riesling noch mal ein bisschen feilen. Und da arbeiten wir heute, würde ich sagen, auch komplett anders wie damals.
Wie muss ich mir das vorstellen? Feilen, was meinst du genau damit?
Ja, also man beobachtet die Wein, also wenn man jetzt vom Keller spreche, die Weinwertung, ja, schon auch über Jahre hinweg als Winzer. Und da fallen einem auch immer wieder, gerade wenn wir vom Feilen sprechen, Kleinigkeiten auf, wo sich irgendwie einbrennen, wo man dann natürlich versucht, im nächsten Jahr das auch nochmal zu nutzen, um den jeweiligen Jahrgang entsprechend zu steuern, ne, oder unter diesen Einflüssen dann Wein werden zu lassen. Und bei mir war das Credo auch immer wichtig, so wenig Intervention natürlich bei der Weinwertung wie möglich. Und da haben wir auch 2014 die ersten Weine unfiltriert abgefüllt, Maische vergorener Grauburgunder. Damals war das noch richtig schwer, denn irgendwie das den Leuten zu erklären. Heute schreien sie so ein bisschen danach. Jetzt sind wir da schon wieder ein bisschen weggekommen vom Maische vergorener Grauburgunder, weil man unsere Range an Weine natürlich klein halten möchte. Aber da gibt es immer ganz viele Ideen und wo man wieder sich anders austoben möchte und wo man dann eben auch in den feinen Dingen aber auch dann versucht zu feilen. Ja.
Sind das denn geradlinige Entwicklungen dann auch in puncto Verbesserung, Qualitätsverbesserung nach oben oder sind das Zickzack-Bewegungen? Weil wenn du eine Stellschraube in die eine oder andere Richtung drehst, kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer das Ergebnis hat, was du dir wünschst, weil es ist ja in gewisser Weise auch ein Experiment, oder?
Ja, also ich glaube, das war, bei mir war es so, dass ich am Anfang natürlich schon auch den Drang hatte, so in den ersten paar Jahren jetzt nochmal das so ein bisschen richtig Gas zu geben, ne, und nochmal wirklich das Beste rauszuholen. Und da ist mir zum Beispiel bewusst geworden, dass man vielleicht im Spätburgunder von der Gerbstoffstruktur in den Anfangsjahren vielleicht doch ein bisschen zu kräftig war, ne, weil da gab es immer die Idee einfach so wenig Intervention wie möglich, aber auch sehr spät abpressen. Also die Maische, die Spätburgunder lagen bei mir über 3 Monate auf der Maische nach der Gärung. Aber ohne mechanische Belastung natürlich, dementsprechend weniger Gerbstoffauslaugung, aber trotzdem war es vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Ne? Gab natürlich wahnsinnig langlebige Weine und jetzt, in dem Alter jetzt oder 10 Jahre später, ne, bin ich definitiv feinfühliger unterwegs und versuche es auch feinfühliger abzuwägen. Ne. Gerade was, was dieses das Thema Markt auch angeht, ne? Also ich glaube, auf dem Niveau, wo wie die meisten oder vielen Winzer sich Gedanken über Wein machen, das ist 0,5% der Kunden machen sich so viel Gedanken. Ne? Und da muss man schon feinfühlig sein und ein bisschen mehr abwägen, was für Sprünge das man da jetzt macht.
Das heißt, es geht da gar nicht unbedingt um ein besser immer, sondern auch um eine etwas andere Stilistik letztlich.
Man entwickelt sich auch so ein bisschen an dem aktuellen Zeitgeist entlang. Was lege die Kunde jetzt gerade Wert, auf was lege ich Wert jetzt im Moment gerade, ne? Oder was ist meine Zielgruppe und was ist für mich wichtig und was ist eine richtige Entwicklung, was möchte ich mit meinem Betrieb eigentlich mal sein, darstellen oder für was steht der Betrieb, ne? Was ist der Betrieb für die Mitarbeiter, für meine Familie und daran orientiere ich mich eigentlich jetzt mittlerweile schon auch viel verstärkt, ne?
Was würdest du denn sagen, wenn du eine Minute in einem Fahrstuhl Zeit hast? Was würdest du dem Menschen, der mit dir da drin steht, sagen, was dein Betrieb ausmacht? Was ist das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal?
Ja, da habe ich jetzt großes Glück, weil natürlich nicht jeder Winzer beschäftigt sich da ständig mit, aber ich habe mich jetzt vor kurzem erst sehr stark mit dem Thema beschäftigt, das mal zu Papier zu bringen, was eigentlich den Betrieb ausmacht, auch für meine Mitarbeiter gegenüber. Und die Grundsatzaussage ist eigentlich, dass unser Betrieb ein wahnsinnig wertvoller Betrieb ist für die Gesellschaft, also für alle um uns drumherum. Und dass wir,
weil? Warum?
Naja, gut, weil unser Betrieb, wir arbeiten mittlerweile natürlich sehr stark an der Natur orientiert. Wir gestalten etwas, wir gestalten die Natur mit der Beweidung mit unserer Hochlandrinder, wie die Art, wie wir die Weinberge bewirtschaften. Und wir schaffen etwas. Ja. Also wir verwalten nichts. Wir bringen ein Produkt auf den Tisch, was Freude bereitet, was Spaß macht, was Genuss ist, was Kulturgut ist. Und das ringen wir jedes Jahr der Natur ab. Also ein Wahnsinnsprodukt eigentlich. Ne? Und was auch Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert hat in der Kultur der Menschheit. Und natürlich verfolgen wir auch unsere Ziele und die wollen wir souverän verfolgen, ne? Und auch im Einklang mit unserer Umwelt verfolgen. Und das beinhaltet ja alles, das ist daher auch die menschliche Seite. Und das ist eigentlich so die Kernbotschaft von unserem Betrieb, würde ich sagen. Ne?
Und es ist natürlich, es ist kein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel. Das ist kein Abstrich an dem, was du ausgeführt hast. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man quasi bei Produkten, die man jetzt nicht unbedingt zum Leben braucht, dass man da auch hohe Maßstäbe, hohe ethische Maßstäbe an deren Produktion anlegt. Dass man nicht hier sozusagen die Natur belastet, Ressourcen verschwendet etc. Also das ist ein anderer Maßstab nochmal. Man sollte es vielleicht auch an Lebensmittel generell anlegen, aber an Genussmittel muss man es definitiv. Ne?
Ja, ich für mich auch so ein wichtiger Punkt ist einfach so das Leben, das Lebendige, die Individualität von demjenigen. Das hat schon früh angefangen oder das erste Mal, wo ich das richtig registriert habe, war, als wir aus einem Spaß heraus angefangen haben, mit den Hochlandrindern die zu züchten. Ne? Und wenn du dann da stehst und hast vorher als Kind jetzt nie den großen Kontakt, außer zu einem Hund oder so, also zu Tieren, ne? Und du merkst auf einmal, dass jede Kuh einen total eigenen Charakter hat. Ne? Und dass das ja aber irgendwie mit allem ist und dass ja dass das so wertvoll ist, das Lebendige. Ne? Und eigentlich zieht sich das ja auch, das ist ja auch, warum Demeter für uns mittlerweile, oder warum wir Demeter-Mitglied wurden, weil ja auch deren Credo ist eigentlich so die Verlebendigung des Bodens. Und es ist auch so, die Mikroorganismen da drin in dem Boden. Ne? Und da ein intensiveres Mitschwingen zu bekommen mit den ganzen Prozessen, wo da ablaufen, mit Tier und Mensch, und das ist einfach wahnsinnig schön. Ne? Und das natürlich auch hier jetzt wieder die Kühe als Beispiel, ne? Als wir die erste Kuh zum Metzger gebracht haben, zum Selbst, für den Eigenverbrauch. Ne? Also das ist wie wenn du dein Haustier dahin fährst.
Das machst du nicht gerne.
War eine Karfreitagskuh, also geboren am Karfreitag, weiß noch genau was für Wetter und noch ein Hütchen gebaut, weil es geschneit hat oder sehr schlechtes Wetter war und dann bringst du da irgendwie hin und das war, also das verändert schon was. Das ist wahnsinnig. Ne? Und da die Bedeutung wird da eine ganz andere. Ne? Und so ist es eigentlich mit vielem. Und es ist natürlich ein Prozess, der viele Jahre geht, so eine Umstellung von so einem Betrieb auf und eine Menschen. Und das wird wahrscheinlich auch nie richtig abgeschlossen sein, weil es immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Aber da einfach mehr Achtsamkeit in der ganzen Dinge entgegenzubringen, ich glaube schon der richtige Weg, der der gesamten Gesellschaft auch wahrscheinlich gut tun würde. Ne?
Du kannst, du hast ja eine Monopollage rund ums Kloster, ums ehemalige. Ja. Da hast du natürlich auch super gute Voraussetzungen, um biologisch, biodynamisch zu arbeiten. Da wirst du im Prinzip von allen anderen in Frieden gelassen. Da machst du dein Ding, oder?
Genau, natürlich ist das so das Nullplusultra. Das ist ja ähnlich wie Odinstal. Wir liegen da erhöht im Wald oben drin, drumherum keine anderer Mitbewirtschafter, keine Landwirtschaft drumherum, keine flurbereinigte Weinbergsböden, ne? Alte Rebbestände. War natürlich auch viel Arbeit, die Lage wieder zu rekultivieren. Die war in einem schlechten Zustand. Aber das ist natürlich das Nullplusultra da oben, das ist klar. Aber auch in den anderen Lagen ist es wichtig, dass man so arbeitet, weil es kommt ja auf jeden Einzelnen dran, dass er es einfach so macht. Ne?
Ja, ja. Wann habt ihr diese Monopollage bekommen?
2009 war das, ja.
Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das genau und was ist die Geschichte dieser?
Ja, also das Klostergut Fremmersberg liegt ungefähr 1 Kilometer Luftlinie entfernt hier vom Weingut, Richtung Schwarzwald, im Schwarzwald, umrandet vom Schwarzwald, Buntsandsteinlage. Und das geht zurück auf das Jahr 1426, glaube ich, als dort das Kloster gegründet wurde. Und angeblich hat sich irgendein Adliger bei der Jagd verirrt und hat dort Schutz gefunden in einer Einsiedlerhütte. Und wie das dann natürlich so ist, baut man dann da gleich eine kleine Kapelle hin und ein Kloster entwickelt sich dann daraus. Und das war Gründungsbetrieb auch vom VDP, Verband Deutscher Naturweinversteigerer, damals noch Vorläufer, ne? Und war dann auch bis in die 60er Jahre VDP-Betrieb. Und die Lage Feigenwäldchen kommt vom Feigenanbau, was ja heutzutage natürlich jetzt überall möglich ist, aber die Lage dorthinter ist ein besonderer, weil es auch total nach Süden ausgerichtet ist und mit dem Buntsandsteinboden die Wärme schön hält. Und das war halt vor ein paar hundert Jahren schon eine außergewöhnliche Geschichte, dass dort Feigen im größeren Maßstab kultiviert wurden und deswegen auch der Name Feigenwäldchen, Sinsheimer Klostergut, Fremmersberg, Feigenwäldchen, übrigens längster Lagenamen Deutschland. Ne? Als Fun Fact. Ja, und der Weinbau urkundlich seit dem 17. Jahrhundert. Und für uns halt die absolute Rieslinglage in unserem Betrieb.
Da bewirtschaftet ihr wie viel Hektar?
Das sind 4,8 Hektar.
Okay. Ja. Alter Rebbestand?
Größtenteils alter Rebbestand und größtenteils Rieslinge.
Und das merkst du einen Unterschied zwischen dem Riesling von dort und deinen anderen?
Ja, sicherlich. Der Buntsandstein bringt einfach viel mehr Mineralität, aber ich finde, die Lage hat auch eine wahnsinnige Kräutrigkeit und ich finde, dass die Lage sich sowieso oder auch unsere Rieslinge total von diesen badischen Rieslingen abhebt. Also wir haben da wirklich ganz andere Säurestrukturen und auch eben dieses, ja, ein bisschen so vielleicht auch schmutziger oder so das Kräutrige, das Wilde, was da drin steckt. Das ist ein total anderer Rieslingstil, wie man das sonst so in Baden hat. Und natürlich arbeite man, versuche das ja auch herauszuarbeiten, ne? Und das geht wirklich mehr so in das Thema Rheingau, vielleicht so ein bisschen Pfalzau oder so. Und macht schon richtig viel Spaß.
Ansonsten hat Baden ja den Riesling so ein bisschen aufgegeben, ne?
Es wird weniger in Baden, klar, definitiv. Es gibt noch einige, die Fahne hochhalten, ich ja auch mit meinem Feigenwäldchen, ne? Aber klar, wir sind jetzt nicht bekannt für Riesling.
Die Tendenz geht zum Burgunder, oder?
Genau, richtig.
Und Piwis, spielen die eine Rolle in Baden?
Ja, werden vermehrt gepflanzt. Für unseren Betrieb jetzt weniger. Ich konnte mich jetzt noch nicht richtig durchringen, in Piwi zu pflanzen. Ich finde einfach diese feine Aromatik der Europäerreben bis jetzt unschlagbar. Und da ist jetzt für mich auch noch keine Piwi-Rebe hingekommen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man mal selber Wein mitmachen müsste oder so. Kann auch sein. Aber im Moment bin ich eigentlich zufrieden. Und auch das Jahr 21, was ja sehr schwierig war, hat bei uns pflanzenschutztechnisch ganz gut hingehauen. Also da war ich mehr wie zufrieden. Das größte Problem im Jahrgang 21 war bei uns halt der starke Frost, wo wir die meiste Menge Einbußen hatten. Aber auf dem Pflanzenschutz her hat es eigentlich gut geklappt.
Okay. Weil grundsätzlich hättest du natürlich gute Voraussetzungen. Hast einen großen Betrieb, ne? Mittlerweile über 30 Hektar, glaube ich. Und bist ja sowieso biologisch, biodynamisch unterwegs. Da sind natürlich diese Piwis durchaus dankbar, weil du sparst dir, ich weiß nicht, 60-70% weniger Überfahrten auch, ne?
Ja, klar, also vom wirtschaftlichen Gedanken her definitiv richtig. Aber wenn man es vom wirtschaftlichen Gedanken her betrachtet, es gibt ja auch schon das eine oder andere PV-Projekt für Discounter, Supermärkte, wo großflächig angebaut wird, wo leider preislich natürlich auch eher sich im unteren Bereich befindet, weil klar, die muss man ja weniger spritzen, dann braucht ja der Winzer noch weniger Geld, ne? Und deswegen für mich jetzt nicht die Lösung. Ich versuche den Betrieb eher noch mehr weiterzuentwickeln in dieses Thema, ja, dieser Hofkreislauforganismus, gerade mit den Tieren, die wir haben. Und da haben wir auch Flächen, wo wir nahe Zukunft beweiden möchten mit Kühen, ja, also wo wir wirklich auch nochmal nicht nur im Feigenwäldchen, sondern in einem anderen Bereich fast 3 Hektar in einem Stück habe und drumherum dann auch Weide und da sollen die Kühe mal auch in die Weinberge reinkühnen. Und das ist eigentlich für mich da, das ist eher jetzt gerade so der Fokus drauf. Ne?
Was bringt das dem Weinberg, wenn eine Kuh da ist?
Ja gut, ich meine, was bringt es dem Menschen, wenn eine Kuh da ist? Man hat einen ganz anderen Umgang auf einmal und vielleicht und man merkt ja auch selber, das verändert was mit einem. Vielleicht verändert es auch was mit dem Weinberg. Nee, aber Spaß beiseite. Also mittlerweile weiß man natürlich auch, dass so eine Tierbeweidung die Böden gesundet. Ne? Also der Dung ist wertvoll und das gibt andere Zusammensetzungen im Boden drin und bin da auch davon überzeugt, dass das tatsächlich so ist. Ja.
Welche Jahreszeiten kommen dann in Frage?
Gut, nach der Ernte. Bis zum Austrieb, klar. Mhm,
Und im Sommer gibt es möglicherweise dann Optionen im Weinberg für kleinere Schafe zum Beispiel?
Ja, spiele ich auch schon so irgendwie mit dem Gedanke, aber im Moment sind wir mit der Kühe gerade ausgelastet genug. Ne? Aber klar, wir haben ja über 2,5 Hektar Handarbeitslager. Das wäre eine ganz tolle Sache, wenn man da so ein paar Zwerg- oder Minischafe irgendwie noch anschaffen könnte. Aber das hebe ich mir jetzt mal noch für so ein bisschen ein paar Jahre auf. Im Moment haben wir ja noch viele andere Projekte am Laufe und die tierischen Projekte, da sind wir mit den Kühen jetzt da mal gut aufgestellt.
Ja, das ist ja auch ein Riesenprojekt. Das muss man ja auch erstmal handeln. Ne? Umgang mit Tieren, hast du gesagt, hast du nicht von der Pike auf gelernt. Mhm. Ja. Insofern peu à peu.
Ja, genau, peu à peu.
Ja.
Soll ich mal was zu trinken holen für uns?
Ja, gerne. Zwei?
Vielleicht mal so ein kleiner Sekt zum Beginn. Ne? Blanc de Blanc, Schaumwein, Sekt. Ne? Extra Brüt ausgebaut aus dem Jahr 2018. Wir haben uns mit dem Jahr 2018 sehr intensiv beschäftigt, was das Thema Sektbereitung anging. Vorher liefen die Sekte immer so ein bisschen nebenher. Wenn der Kunde da war, übrigens einen Sekt haben wir auch noch, ne? War hauptsächlich Riesling-Sekt und auch schon damals ein Weißburgunder-Sekt. Aber mit dem Jahrgang 2018 die Grundweinbereitung auch völlig anders aufgezogen und uns da richtig auch viel mehr natürlich Richtung Champagner orientiert. Und das Ergebnis sieht man jetzt, der ist jetzt erst kürzlich in den Verkauf gekommen, also über 3 Jahre auf der Hefe gelagert. Wenn man reinriecht, ne? Klar, brauchen wir, denke ich, keine große Beschreibung machen, aber wunderschönes Brosch-Aromatik, also ganz typisch einfach wie die Blanc de Blanc aus der Champagne, schöne Frucht auch noch. Wir vinifizieren die Sekte komplett schwefelfrei, also auch bei der Versanddosage setzen wir nirgends Schwefel zu. Natürlich muss hinten draufstehen, enthält Schwefel, enthält Sulfide, aber es ist nichts künstlich zugesetzt worden. Und zur Bereitung, klar, ganz Traubenpressung natürlich, schonend geerntet, langer Aufbau auf der Hefe, spontan.
Handlese ist Pflicht, ne?
Handlese ist Pflicht, ja. Genau.
Und Blanc de Blanc, das heißt in diesem Falle Chardonnay oder auch Weißburgunder? Oder?
Der Jahrgang 18 ist ein Weißburgunder.
Okay.
Wir streben aber einen Blanc de Blanc aus Chardonnay an, die nächsten Jahre. Ich glaube, mit dem Jahrgang 20 haben wir den Schwung dann auf Chardonnay geschafft. Wir haben im Jahr 18 auch nochmal vermehrt Chardonnay gepflanzt und daraus dann eben auch die Grundweine dann in den darauffolgenden Jahren vinifiziert. Und gut, im Jahr 21 mit den starken Frostschäden jetzt wahrscheinlich kein reinseitiger Chardonnay Blanc de Blanc geben. Aber es ist ja beides möglich.
Ungeheuer subtil die Nase, ungeheuer zart, total eleganter Vertreter. Schwebt fast ein bisschen, wenn man ihm begegnet. Hat aber auf eine gewisse Art dann in der zweiten Trinkphase aber auch sehr viel Druck hinten raus. Das ist aber ein sehr angenehmer Druck. Druck, nicht zu viel Power. Mhm. Läuft absolut auf dieser feinen, eleganten Schiene und auch komplett ohne Restsüße. Ne?
3-4 Gramm, vier, sowas. Ja, also. Ich finde, er hat eine schöne Mineralität, so ein bisschen Nasakiesel, vielleicht so ein bisschen Feuersteinau. Und wie du sagst, wahnsinnig guter Trinkfluss. Also sind wir auch sehr, sehr zufrieden mit.
Ja, Andi, das Mundgefühl ist dezent cremig. Das ist aber nicht zu viel. Ne? Mhm. Geht nichts in die Breite, bleibt fokussiert. Also so ein Vertreter, der einerseits sehr fein, elegant und hochwertig ist, aber auf der anderen Seite so enorm leicht zu trinken ist. Ne?
So soll es ja sein.
Ja,
ne?
Ja, ja, das.
Irgendjemand muss ja den Wein auch trinken, wo wir machen.
Das ist so einer, wo man sagt, Mensch, der geht gut.
Genau.
Der läuft.
Schön. Ja.
Ja, fein. Und der 3 Jahre hast du gesagt, auf der Hefe?
Mhm. Also frühestens nach 3 Jahren werden die runter degauchiert und wir stellen unsere Qualitätspyramide im Moment gerade um. Wir haben ja ein dreistufiges System mit Gutswein, dann die Terroirweine, was quasi den Ortswein gleichkommt, nur dass wir die halt nach den verschiedenen Böden betiteln, weil wir die Möglichkeit einfach hier haben mit 7 verschiedenen Bodenarten im Betrieb und dann die Lagenweine. Mhm. Und hier wird es eben einfach zukünftig noch eine große Lage geben und eine erste Lage geben, also somit 4-stufige Pyramide. Und es wird beim Sekt auch noch ein Grand Cuvée geben und das soll dann mindestens 5 Jahre und mittelfristig dann aber auch 8 Jahre auf der Hefe lagern. Mhm. Aber das geht noch eine Weile, bis das dann rauskommt. Ne?
Was passiert mit nochmal einem Jahr oder 2 Jahre länger Hefelagerung beim Sekt?
Ja gut, also ich glaube, das, was beim Kunde dann letztendlich wichtig ist, ist, dass halt natürlich durch die Hefeautolyse, also diese Adsorption der Hefezellen, die Weine, die Sekte wahnsinnig cremig werden.
Also Autolyse, ist die Hefe spaltet Enzyme auf, was passiert da genau?
Na gut, also die Hefe, die ja im Prinzip in der Flasche drin sich befindet, die löst sich theoretisch auf. Also die Inhaltsstoffe der Hefezellen werden an den Wein rausgegeben. Die Weine werden cremiger, werden fülliger. Man kriegt eine ganz tolle Broche-Aromatik auch rein. Also diese Brutkromen-Geschichte. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ich davon getragen habe, wenn man Sekte ohne Schwefel auf den Markt bringen will, ist, dass es das auch braucht. Mhm. Weil dadurch natürlich auch die Sektgrundweine eine gewisse Reduktion bekommen, Reduktivität bekommen, was ja im Umkehrschluss auch wieder vor Sauerstoff schützt. Und einen Sekt schwefelfrei zu erzeugen, der nicht längere Zeit auf der Hefe lag, halte ich eher da für kritisch. Und deswegen ist das auch der Weg, den wir da gehen wollen.
Und arbeitest du auch mit Reservewein?
Es ist noch nicht. Wir haben die Möglichkeit, wir haben jetzt zurückgelegt im Moment Reserveweine aus den Weißburgunder Lagenweinen, wo wir da so ein bisschen mitarbeiten wollen, wo wir im Moment gerade aber noch in der Testphase sind bei der Versanddosage, ob das da ein bisschen was vielleicht noch bringt. Ja. Oder dann eben vorm Versekten lassen, wenn wir da vielleicht ein bisschen was dazugeben. Ne. Aber da sind wir im Moment noch.
Wie viel darfst du dazugeben, wenn du den Jahrgang verwendest? Wie viel Prozent aus dem früheren?
Puh, ist jetzt bei uns jetzt nicht das Thema, aber ich glaube so 15% müsste das da aus sein. Ja. Genau. Also da bin ich jetzt nicht so tief drin gerade.
Ja, ungefähr.
Weinrechtlich.
10 oder 15% schätze ich auch. Ja. Das, weil das kann ja auch nochmal eine gewisse Tiefe reinbringen, die Komplexität auch erhöhen. Ja, absolut. Also Sekt spielt in Zukunft eine größere Rolle für dich.
Genau, ja, definitiv. Passt auf und das war die Struktur sehr gut und das Thema.
Ja. Und wir waren ja eben da drüben, ne? Das ist ja nun ein Neubauprojekt, was du da angeschoben hast. Wann ist da die Idee geboren?
Gut, die Idee wurde 2016, so irgendwo spruchreich.
Gab es einen bestimmten Anlass, wo hast du gesagt, jetzt, dass ich hier quillt alles aus den Nähten, ich komme hier nicht mehr klar? Oder was war so der Auslöser?
Klar, sicherlich das Thema mit dem Platz. Dann, wie stelle ich den Betrieb für die Zukunft auf? Ja. Und letztendlich auch durch die Zeit in Australien hatte ich viel Kontakt mit Südafrikanern, war dann auch öfters in Südafrika. Dort gibt es ja auch ganz viele tolle neu gebaute Weingüter, aber auch sehr schöne alte Weingüter, einfach sehr tolle Konzepte von Weingütern. Mhm. Und das war auch so ein bisschen der Ideebringer. Und für mich persönlich aber natürlich, okay, Zukunftsfähigkeit des Betriebs Und der Platzmangel, ne? Wahnsinniger Platzmangel hier.
Warst du damals schon gewachsen oder bist du erst danach nochmal deutlich gewachsen?
Sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch eigentlich.
Mhm. Ja. Und das ist beeindruckend. Wir sind da durch die einzelnen Abteilungen gelaufen. Wie kommt man dann zu so einem, so der, also Projektidee, die man dann auch tatsächlich in einen Plan, mit einem Architekten umsetzt? Dauert das Jahre oder geht das relativ schnell dann?
Ja, also ich glaube, wichtig war natürlich, auch einen Architekt zu finden, mit dem man auf einer Ebene ist. Und das ist auch hier, hatte ich, glaube ich, Glück, weil das ist mich sehr zufrieden mit, auch auf der menschlichen Basis. Das läuft wirklich gut. Und das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich musste er aus meinen Vorstellungen und Ideen heraus irgendwas zu Papier bringen. Und wie gesagt, das ist ihm sehr gut gelungen. Und das Resultat sehen wir jetzt. Wir müssen natürlich sehr glücklich, das Ball dann auch eröffnen zu dürfen. Ja.
Im Herbst?
Im Herbst, genau. Richtung Ende August ist im Moment geplant. Ja.
Also wir sind ja durch drei Ebenen gelaufen, ne?
Genau.
Ist das richtig?
Ja.
Eine Basis, eine Base unten?
Keller, und dann, genau.
Genau. Was kommt da hin?
Also wir haben im unteren Bereich haben wir den neuen Holzfasskeller für unsere Barrikfässer und auch für neue Holzfässer, die wir dort unterbringen möchten. Wir möchten halt viel mehr auch mit Holzfässern arbeiten bei der Vinifizierung, weil das einfach auch mit der Spontangärung eine total spannende Geschichte ist und ich ein sehr großer Holzfreund bin. Und das ist im Moment nicht möglich, so wie die Betriebsstruktur ist, weil wir total ausgelastet sind platzmäßig und dort findet es dann zukünftig statt. Das ist auch einsehbar für die Leute, also sie kommen durch den Haupteingang rein, quasi ebenerdig, aber trotzdem in den Keller, also die laufen ins Dunkle hinein und haben dann eben rechts den Holzfasskeller, links sind dann so ein kleines Lager und noch so ein Raritätenraum und dann gehen sie...
Wie viele Quadratmeter sind das unten dann? Ungefähr. Also
das Gebäude hat eine Grundfläche, wenn man oben drauf schaut, von 800 Quadratmeter. Aus der Vogelperspektive.
Eine Grundfläche.
Genau.
Okay, und dann geht man eine Treppe hoch?
Dann geht man eine Treppe hoch.
Dann wird es heller.
Dann wird es heller, läuft man ins Licht und wenn man dann oben die Treppe rauskommt, steht man quasi vor der Fensterfront mit Blick in die Rheinebene. Viel Licht, viel Helligkeit, Blick Richtung Süden, Richtung Kaiserstuhl, Richtung Straßburg, entlang am Schwarzwald. Und das ist unsere Vinothek dann, wo man dann drinnen wie auch draußen sitzen kann. Soll es kleine Weinprobenmöglichkeiten geben. Im Raum dahinter haben wir ein neues Büro natürlich eingerichtet, weil im Moment ist das Büro hier natürlich im Wohnhaus von meiner Mutter untergebracht. Ist nicht so toll. Mein Schreibtisch steht im Wohnzimmer von der Mutter. Das ist natürlich auch nicht so toll. Und das wird jetzt schon Zeit, dass wir da mal zeitgemäßer unterwegs sind. Ja.
Und da hast du ein Restaurant, ne, geplant?
Ja, also auf der gleichen Ebene ist quasi Richtung Schwarzwald befindet sich dann die Gastronomie. Genau, ist auch mit Blick Richtung Schwarzwald und Blick Richtung Rheinebene offen gehalten. Wenn auch hier eine wahnsinnig tolle Raumhöhe, 4 Meter mit Glasfront, die sich da auch öffnen lässt, weil man einfach auch den Leuten einen Ort bieten wollen, wo sie sich einfach wahnsinnig wohlfühlen dann. Und auch bleiben und eine gute Zeit haben können. Gerade in der aktuellen Lage mit Corona und mit Krieg ist es ja, denke ich, für jeden schön, wenn er dann irgendwo so eine tolle Örtlichkeit vor der Haustür hat und wo er einfach dann verweilen kann. Und das wollen wir noch kulinarisch umrahmen mit der eigenen Gastronomie, genau.
Okay. Hast du da vorher ist das ein Herzenswunsch, so eine eigene Gastronomie auch noch an das Weingut anzuschließen? Oder ist das auch eine Idee, die ja könnte auch aus Südafrika stammen, weil dort ist es gar nicht unüblich, dass man das macht. Oder hast du einfach gesagt, Mensch, hier in der Region, da ist ein gewisser Bedarf?
Naja, also ich glaube, erstmal hat man natürlich wahnsinnig viele Synergien. Und das ist ja auch immer etwas, wo man ja als Landwirt auch irgendwo nutzen sollte, egal in welchen Bereichen man unterwegs ist, ob als Ackerlandwirt oder Winzer, dass man die möglichen Synergien, die es gibt, nutzt. Und die Möglichkeit, in einem eigenen Restaurant die Weine den Leuten näher zu bringen, in Verbindung mit dem passenden Essen. Also das ist eine unglaubliche Chance. Mhm. Bei der Lage, die wir hier haben, ist das auch grandios. Und das muss man natürlich nutzen. Und klar, in Südafrika habe ich natürlich solche Konzepte auch gesehen. Und ich glaube, dass wir hier in unserer Region mit der Stadt Baden-Baden und aber auch die Rheinebene vorne dran da wirklich auch ein interessantes Publikum haben, die das auch schätzen werden. Und kulinarisch sind wir natürlich schon sehr gut versorgt, klar. Aber ich glaube, so die Weine in der Region, die Aufmerksamkeit der Region, der gesamten Weinregion hier, das Rebland, wird davon profitieren. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor.
Du wirst aber auch Weine von Kollegen ausschenken
hier. Genau, also es wird auch andere Weine in der Gastronomie geben, ist ja logisch. Also ich kann ja auch gar nicht zu jedem Menü, wird man natürlich das auch ergänzen, das ist klar. Ja.
Also das wird im Herbst fertig und dann gibt es große Eröffnungsveranstaltungen, was planst du?
Ja, also wir planen jetzt erstmal so eine Soft-Opening-Woche, wo wir mal so 2-3 Probeläufe auch haben werden, auch mit den geladenen Gästen, mit den Baufirmen, die da eingeladen werden. Und dann soll es natürlich so ein Eröffnungswochenende geben, klar. Mhm. Und dann natürlich hoffen wir, dass es gut angenommen wird und gut läuft. Ich meine, im Moment ist natürlich die Situation auch am Arbeitsmarkt nicht so einfach, aber ich glaube, wir werden ein interessantes Konzept haben und auch hier, denke ich, Zuspruch bekommen, damit wir das auch dann entsprechend betreiben können. Ja.
Ich drücke dir die Daumen. Im Moment ist es noch eine Baustelle.
Ja, genau.
Ja, aber da passiert in 3, 4, 5 Monaten sicherlich eine ganze Menge.
Genau, da ist jetzt schon viel passiert. Also wenn man das jetzt so sieht, da geht es schon gut voran. Ja, begleite das natürlich auch sehr eng, oder ich begleite es sehr eng. Es gibt auch Teile, wo man Eigenarbeit ausführe darin und so, und dann geht es schon vorwärts.
Und ganz oben machst du dir dann dein Domizil?
Ganz oben, genau. Ich wohne mit meiner Frau noch in Miete, also gar nicht auf dem Betrieb. Und das war von mir schon immer ein Wunsch, natürlich wieder zurückzukommen auf den Hof. Bin hier geboren, aufgewachsen, also einen Baum verpflanzt man nicht. Ne? Und das hat sich da eben angeboten, einfach auf das Dach oben drauf nochmal eine Wohneinheit zu setzen. Und das haben wir auch, habe ich mir auch einen kleinen Wunsch erfüllt. Das ist ein Holz 100 Gebäude, also massive Holzwohnungen. Und da haben wir halt aus statischen Gründen auch viel Beton natürlich gebraucht. Ne? Aber oben ist reiner Holzbau und ich glaube, da werde ich mich mal richtig wohl drin fühlen. Ne?
Ja, also das haben eben schon gesagt, das ist wie ein Urlaubsdomizil, wenn man da in den Schwarzwald und die Rheinebene guckt. Sehr, sehr schön. Und es fügt sich auch, sagen wir mal, von der Gebäudearchitektur her und von der ganzen Anlage her schon so ein bisschen auch in die Umgebung hier ein.
Ne? Ja, also es wird außen noch verkleidet mit Cortenstahl, mit so einem erdfarbenen Putz auch und man möchte eine großzügige Grünanlage drumherum haben, also wir planen da auch einige Bäume zu pflanzen, aber regional typische Bäume und ich denke, dass das dann schon eine tolle Sache gibt.
Ja, ja. Und nach hinten ein Blick in den
Schwarzwald,
in den Platzwald mit einem sehr alten Baumbestand, ja. Also das ist vom Ambiente her schwer zu toppen. Du hast jetzt einen Riesling eingeschenkt, ne? Vom Feigenwäldchen, genau. Ist das richtig?
Genau, richtig. Das ist die sogenannte Terrassenlage, also das absolute Filetstück aus dem Feigenwäldchen, gibt es auch nur ein paar Liter jedes Jahr. Und das ist der Teil, wo eben an den Terrassen wächst. Also es ist auch weinrechtlich sogar ein offizieller Begriff Terrassenlage. Das bedeutet 100% sortenrein, 100% Handarbeitslager. Und es ist auch so, und es sind auch noch zusätzlich die ältesten Rebstöcke dahinter, also Richtung 60 Jahre haben die. Und ist quasi wirklich die Essenz aus der Lage. Und für diesen Wein haben wir auch unser großes Holzfass jedes Jahr bereit. Und
auf Buntsandstein.
Genau, ist auch auf Buntsandstein gewachsen, spontan vergoren. Die Rieslinge gern bei uns ein Jahr lang. Also die gern im Prinzip bis zum kurz vor dem Beginn der nächsten Ernte. Und das ist auch immer sehr interessant, das zu beobachten, wie die zum Winter hin immer langsamer werden und dann im Frühjahr, so wie jetzt, Frühlingsanfang steht kurz bevor, Ostern steht kurz bevor.
Nehmen die wieder Fahrt auf.
Jetzt nehmen die wieder Fahrt auf, da hört man es wieder blubbern in den einzelnen Bereichen. Also das kommt zurück, so die Kraft und das Leben kehrt wieder zurück in der Keller. Und dann gären die nochmal. Und selten, aber ich hatte es auch schon, dass wir mal hier und da den spontanen BSA gemacht haben. Aber der Jahrgang jetzt hier nicht. Und dann liegen.
Du verhinderst es nicht, also?
Nee, ich verhindere es nicht. Also, wenn es kommt, kommt es. Und sonst kommt es nicht. Das machen wir aber bei alle unserer Weine so, die im Holzfass ausgebaut werden. Also, die ab der mittleren Qualitätsstufe lassen wir den spontanen BSA zu, wenn er kommt. Und wenn er nicht kommt, ist auch gut. Oder wenn er nur einen Teil macht, ist auch in Ordnung. Und so werden dann die Weine eben. Und der Riesling hier aus dem Jahrgang hat er aber keinen BSA, weiß ich noch. Und die liegen dann gärend quasi bis zur darauffolgenden Ernte, dann werden sie abgestochen, meistens ist die Gärung dann auch beendet und liegen dann nochmal aber ein Jahr lang auf der Hefe, bevor wir sie füllen, ja. Also wir füllen demnächst den...
Bei wie viel Prozent deiner Weine machst du das so?
Im Moment machen wir es bei den weißen Lagenweinen so, mhm, und bei den Rieslingen. Ja. Genau. Die Gutsweine, die kommen natürlich schon so nach 6-7 Monaten nach der Ernte auf den Markt. Und dann der Lüsslehm, der kommt so, ja, vielleicht so ein Jahr später auf den Markt.
Die mittlere Linie.
Die mittlere Linie, aber die Lagenweine, die liegen ja eher anderthalb bis
zwei Jahre. Also quasi bis zur Ernte auf der Vollhefe und danach?
Danach immer noch auf der Vollhefe.
Immer eigentlich. Noch auf der Vollhefe.
Auf der Feinhefe, so. Je nachdem, das entscheiden wir dann, wie auch die Vollhefe sich so anfühlt, geschmeckt und so weiter. Ne? Aber eben wichtige Schmidthefe und nicht filtriert, nochmal eine Zeit im Stahltank.
Ist das so die Idee, lange bei der Mutter lassen, lange, lange sozusagen geschützt, bevor man sie freigibt?
Im Prinzip ja, genau. Ja. Und dann auch ohne Filtration dann auch gefüllt. Ja.
Das ist natürlich sehr, sehr fürsorglich und sehr wenig technisch, ne?
Genau, ja. Also auch hier habe ich stark runtergeschraubt, wie das, was früher der Fall war. Bei meinem Vater weiß ich noch, da gab es nach der Ernte im November der erste Abstich, dann gab es der zweite Abstich, dann gab es eine grobe Kieselgurfiltration, dann gab es irgendwann die erste Schichtefiltration und heute ist es eigentlich so, dass wir nur noch einen Arbeitsgang haben nach der Gärung bis zur Füllung. Außer die Weine, die länger liegen, die wir halt umlagern mal aus dem Holzfass in den Stahltank. Aber ansonsten ist es eigentlich direkt von der Hefe Richtung Abfüllmaschine.
Musst du jetzt damit rechnen, wenn du, weiß ich, willst du auch im neuen Gebäude vergären?
Die Holzfässer, ja.
Ja. Hast du da Sorge, dass da die Mikrobiologie da unter Umständen erst eine Weile braucht, bis das ähnliche Ergebnisse zeitigt wie in deinem alten Keller?
Sorge habe ich da jetzt keine, großartig, weil wir auch die gebrauchten Fässer mitnehmen.
Mitnehmt, ja, ist klar.
Und letztendlich erhoffe ich mir aber eigentlich, du hast ja gesehen bei uns, dem Platzverhältnis und so weiter, ist nicht so einfach, dass wir da eine bessere Kontinuität von der Klimatik einfach haben. Ne? Dass die, weil das ist ja das, was einem Wein schadet, wenn er mal 10 Grad hat und dann wieder 18 Grad hat. Ne? Also der sollte eigentlich kontinuierlich liegen und das haben wir da im Neubau. Denke ich jetzt gute Möglichkeit. Ja. Mhm. Mhm. Wir kontrollieren die Gärtemperatur lediglich bei den Gutsweinen, weil wir da einfach eher eine etwas kühlere, etwas fruchtgeprägtere Aromatik wollen und dann aber hier die Lagenweine, wie jetzt auch der Riesling Terrassenlage, der gärt halt wärmer wahrscheinlich, ne? Und also mindestens 18 Grad eigentlich und daher auch ganz andere Power dahinter.
Das ist so großes Gewächsniveau. Das ist ja enorm extraktreich, ne? Das ist irre Substanz.
Mhm. Wahnsinnig geringer Erträgehalt. Also diese alten Rebstöcke, die sind ja auch noch dicht gepflanzt. Also ich glaube, die Gassenbreite ist 1,20 Meter und dann auf 1 Meter. Mhm. Und uralte Stöcke und ganz, ganz wenig Ertrag. Klar, wir wollen auch, dass die den Ertrag selbst regulieren. Also mit der Düngung sind wir da sehr zurückhaltend, wenn wir überhaupt mal was düngen. Ne? Dann sowieso auch nur organisch und so weiter. Aber da haben wir natürlich wirklich nur so 3-4 Trauben pro Stock. Ne?
Ja, man riecht förmlich auch die super gute Reife der Trauben. Ne? Der Wein hat eine goldgelbe Farbe fast. Und so stelle ich mir jetzt auch die Trauben vor, wenn ich mir die, und trotzdem wahrscheinlich kerngesund, da es keine Botrytis oder was im Spiel.
Ja, und sehr kleinbärig auch. Sehr, sehr kleinbärig. Dicke Bärenschale. Meistens goldgelb, ja, oder eigentlich.
Ja, und dann ist man überrascht, wenn der Wein so aussieht und wenn er in den Mund kommt mit seiner gewissen Fülle, dass er dann nachher trotzdem mit einer Mineralität, mit der feinen Salzigkeit, mit auch dieser enormen Spannkraft rausgeht. Der fällt nicht hinten raus so auseinander, sondern der behält Format. Und das ist schon Kino, ne? Großes Kino.
Ja. Also ja, ich glaube, die wenigsten Riesling-Fans würden dessen Baden, glaube ich, erwarten, ja. Aber die Lage gibt es her und eben auch mit dem Buntsandstein, der ja für Baden auch eher rar ist, vielleicht in den ein oder anderen Schwarzwaldtälern ein bisschen, aber sonst eher ja Südpfalz.
Ich muss mal fragen, wie viel Säure hat er?
Der liegt bei ca. 8, also so 7,8 glaube ich sogar. Also auch deutlich erhöht, wie das, was so im restlichen Baden wahrscheinlich typisch ist.
Und das passt perfekt zum Gesamteindruck, ne? Zum Gesamtgefüge.
Ich meine, der Buntsandstein bringt ja auch nochmal die Säure ganz anders raus, wie jetzt in Lehm oder in Löss oder in kalkhaltiger Boden, ne? Weil das nicht so abgepuffert ist. Und ich glaube, das ist schon für den Riesling die absolut richtige Lage.
Ja. Dahinter. Könnt ihr happy sein, dass er hier sowas genau. Habt. Ja. Weil man muss gar nicht so viel, extrem viel machen, ne? Damit das rauskommt. Das wächst im Grunde genommen dort.
Eigentlich nichts, ne? Nur Begleiter und ein bisschen Arbeit müssen wir natürlich auch.
Logisch. Haben.
Aber klar, es ist auch deswegen wertvoll, dass man die Natur da irgendwie so ein bisschen halt einfach mitbegleitet. Ne?
Und wie war das damals? Konntet ihr das durch einen Zufall übernehmen?
Ja gut, es war halt, die Geschichte war eigenständiges Weingut bis in die 60er Jahre, auch glaube als VDP oder auch als VDP-Weingut. Dann hat es ein anderer Betrieb gepachtet. Da gab es dann aber Zerwürfnisse zwischen Pächter und Verpächter und dann ging es in die Genossenschaft und in der Genossenschaft wurden die Zeiten auch schwieriger, sehr aufwendig zu bewirtschaften in der Lage. Da hat dann auch die Muse ein bisschen nachgelassen dahinter. Die Weinberge waren im schlechten Zustand. Mein Vater, das ist ja auf direktem Weg von uns Richtung Baden-Baden und der ist dann da öfters dran vorbeigefahren. Das hat ihm natürlich auch ein bisschen im Herz wehgetan, diese tolle Lage, wie die da zugrunde geht. Und dann haben wir das eben 2009 dann gepachtet, übernommen. Und es hat dann aber 2 Jahre gebraucht, obwohl die Lage ja bestockt war, bis wir die erste nennenswerte Ernte einfahren konnten. Und das war dann 2011.
Mhm. Und heute immer noch in Pacht oder habt ihr es mittlerweile übernommen?
Nee, es ist immer noch in Pacht.
Immer noch in Pacht.
Also das Kloster wurde 1890 entsakristiert. Und da hat es eine private Familie erstanden. Und ich glaube, wenn man es familiär nicht unbedingt verkaufen muss, sowas, also würde ich jetzt auch nicht verkaufen. Ne? Genau.
Eine Frage, Johannes, hatte ich noch vorhin, die lag mir auf der Zunge. Ich habe sie aber dann vergessen, während wir darüber gesprochen haben, über dein Neubauprojekt. Und zwar, welchen Zeithorizont? Du hast gesagt, du hast angefangen 16, 17 damit ersten Ideen, mit Architektenentwürfen etc. herauszugehen. Und jetzt haben wir aber 22. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt hochrechne, ist es dann aber doch eine lange Zeit.
Ja, klar. Also irgendwo stehen da 6 Jahre, die da irgendwie verpufft sind, vergangen sind. Und es ist in Deutschland natürlich nicht ganz so einfach immer. Ich meine, wir können froh sein, wie gut dass es uns hier geht, klar, aber es gab schon die ein oder andere Hürde auch, das umzusetzen. Als landwirtschaftlicher Betrieb ist man ja eigentlich privilegiert, im Außenbereich zu bauen. Wir sind hier im Außenbereich. Allerdings die Gastronomie ist gewerblich. Also die Gastronomie hat auch eine Vollkonzession, Gewerbebetrieb. Und da reicht dann die landwirtschaftliche Privilegierung nicht dafür aus. Und deswegen mussten wir einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan entwickeln. Also erstmal das Land baureif machen, ein Baugebiet drauf entwickeln. Und dann konnte man die Baugenehmigung stellen. Und das hat natürlich auch viele Gutachten mitgezogen. Also ich weiß noch, das haben wir im Gemeinderat, wurde das vorgestellt, das Projekt, um erstmal abzufragen, geht die Gemeinde denn sowas mit? Ist das überhaupt interessant? Möchte die sowas hier oben? Und da war dann hundertprozentige Zustimmung. Und dann war der nächste Termin ein Behördengespräch mit 13 verschiedenen Behörden, was es denn bedarf, so ein Projekt überhaupt umsetzen zu können. Ne? So musste man das auch erstmal in der Gemeinde ausloten. Dann gab es natürlich noch ein bisschen Aufruhr hier. Wir sind ein sehr kleines Dorf mit 78 Einwohnern, wo es dann so eine kleine Bürgerinitiative gab. Die haben
für dein Projekt.
Es gab für mein Projekt eine Initiative, aber es gab auch welche, die dann dagegen geschossen haben. Das musste natürlich auch alles erstmal ausgelotet und austariert werden und hat auch Zeit gekostet. Und letztendlich haben wir dann im November 20 mit einem Bagger begonnen, ne? Aushub.
Okay.
Und für das, dass wir Corona haben und Baustoffmangel und Arbeitsmangel und so weiter oder Arbeitermangel haben, läuft es aber eigentlich sehr gut.
Also seit Ende 20, das ist jetzt gut anderthalb Jahre jetzt her, ne? So,
genau,
so die Richtung. Okay. Ja, dafür ist, ab dann ist es Tempo gut.
Ab da ist Tempo gut, ja.
Und sag mal, deine Frau spielt ja auch irgendwie im Hintergrund noch eine Rolle, ne?
Genau, die Alina ist seit Februar im Unternehmen, letztes Jahr, also die ist jetzt ein gutes Jahr dabei. Und die stärkt mich natürlich unglaublich im Thema Büro. Die hat auch sehr gute Eigenschaften, bringt sie damit. Die hat ja Betriebswirtschaft studiert, Masterabschluss, war dann auch bei der Firma Aldi lange Jahre. Also hat da auch mal als Regionalvertriebsleiterin, ich weiß nicht, 100 Mitarbeiter gemanagt in den verschiedenen Filialen. Und wer die Firma Aldi näher kennt, der weiß ja auch, dass es da ein bisschen anders auch zugeht manchmal, ne? Dass da viel abverlangt wird und hat dann jetzt die Chance ergriffen, letztes Jahr im
November, dich ein bisschen zu dirigieren.
Genau, mich zu dirigieren, hier einzusteigen. Nee, ist mir wahnsinnig, wahnsinnig große Hilfe, oder was das Thema Büro angeht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Macht und im Verkauf auch oder nur Büro im Backoffice?
Klar, Verkauf, Handel, also so Key-Account-Kunde, größere Kunde, wo sie da direkt betreut. Ne? Genau, Außendienstmitarbeiter, wo sie einfach die ganze Abstimmung macht. Mein Part ist natürlich vielmehr die Produktion, Weinbau, Keller, dann natürlich das Bauprojekt darüber braucht jetzt wahnsinnig viel Zeit auch und sie übernimmt einfach so ein bisschen diesen organisatorischen Bereich, was das Thema Vermarktung angeht, Bürostrukturen und gemeinsam entwickeln wir natürlich die Zukunft weiter.
Und Urlaub gibt es bei euch keinen, oder?
Urlaub ist tatsächlich eine schwierigere Sache. Nee, also letztes Jahr haben wir geheiratet, im August. Und da haben wir eine 14-tägige Bildungsreise unternommen, ne, als Hochzeitsreise. Und
in welches Weinbaugebiet?
Ja, wir haben komplett Frankreich abgegrast. Also wir haben, der Start war in der Champagne, dann sind wir weitergefahren an die Loire, Saussure, dann waren wir in Bordeaux unterwegs etwas länger, dann in der Provence unten und natürlich übers Burgund
wieder nach Hause. Nach Hause.
Ne? Klar.
Das Elsass habt ihr ausgespart.
Das Elsass haben wir ausgespart, aber da sind wir ja gleich. Ne?
Genau. Ja. Ja, okay, weil ich kann mir vorstellen, bei all dem, was bei euch hier so auf der Tagesordnung steht, dass da Urlaub eher hinten runterfällt.
Ja, also vor Corona, wir haben ja noch ein kleines Weinprojekt in Südafrika mit einem südafrikanischen Kumpel. Da gibt es einen Chenin Blanc und einen Cabernet Sauvignon von uns, die ich dort zusammen mit dem Chris mache. Auch ein super interessanter Typ aus der
Weinbranche. Aber nicht Chris Ahlheit.
Nee, Chris Warnepool heißt er. Und damals, zu dieser Zeit, also zwischen 2017 und 2019, war ich jedes Jahr in Südafrika zum Wein machen und als Urlaub natürlich. Ne? So haben wir natürlich das Nützliche wieder mit dem Schönen verbunden. Ja. Also ohne geht's da nicht.
Nee, das ist ja auch das Schöne. In unserer Branche können wir immer wieder auch mal die eine oder andere Reise mit ein, zwei Urlaubstagen verbinden. Dann fühlt sich's anders an. Ne?
Genau, ja.
Den kleinen Schluck musste ich jetzt doch trinken, weil das war. Macht Freude.
Ja, also ich bin auch wirklich glücklich mit der Lage, mit den Weinen, die daraus entstehen. Und
Einen haben wir noch?
Einen haben wir noch.
So, das ist last but not least ein Roter.
Das ist ein Spätburgunder aus dem Jahr 2018 von unserer absoluten Premium-Lage, dem Felsenstück, Farnhalder Klosterbergfelsen. Den haben wir 2014, habe ich den neu angepflanzt oder rekultiviert. Die Lage war vorher nicht in unserem Besitz und es ist 1 Hektar zusammenhängend. Auch im Prinzip Terrassenlage, also maschinell nicht wirklich zu bewirtschaften, weil wir unter auch noch 3 Meter hohe Mauer haben. Sehr, sehr steil, bis zu 60%. Und den haben wir dann mit Selektion Massal und den modernen Klonen aus Burgund neu angepflanzt.
Dicht gepflanzt,
8.000 Stock pro Hektar, also keine 10.000, aber 8.000 ist schon mal mehr wie das Übliche bei uns mit 5.000. Und Jahrgang, also 2014 angepflanzt und jetzt der Jahrgang 18, eigentlich so der erste Jahrgang, den wir auch auf der Flasche dann damit.
Und du bist zufrieden mit dem Klon oder mit dem?
Mit der Lage, mit dem Klon bin ich sehr zufrieden. Es ist auch ein spannender Boden. Es nennt sich aus dem Oberkarbon-Zeitalter. Es ist so Arkosa-Sandstein, auch mit Steinkohleflöze drin. Also tatsächlich wurde hier auch mal 1840 im Rebland nach Steinkohle gebohrt, ob sich das lohnt. Aber die Schichten waren zu niedrig oder zu gering. Und in dem Boden findet man das teilweise. Total steile Lage, total windige Lage, karger Boden. Sehr exponierte Lage auch, also ragt auch richtig so ins Rheintal hinein Und das Felsenstück, das ist auch dieses absolute Herzstück dieses Klosterbergfelsens. Ich bin gerade dabei, die Lage eintragen zu lassen in der Weinbergsrolle beim Regierungspräsidium. Also einen Teil aus diesem Klosterbergfelsen rauszuzeichnen, rauszunehmen, der eben früher schon mal, ich habe da alte Etiketten gefunden, in den 60er, 70er Jahren zuletzt separat ausgebaut wurde. Damals waren das noch so kleine, kleinparzellierte Terrassen. Klar, mit der Flurbereinigung wurde das dann alles zu großen Terrassen hingeschoben, aber es ist immer noch das Herzstück. Und für mich ganz toll, Jahrgang 2018, heißes Jahr, warmes Jahr, müssen wir vielleicht doch eher alle Cabernet Sauvignon mal pflanzen oder nicht. Und wir haben hier einen Spätburgunder mit 12,5 Volumenprozent, den ich einfach auch nur wunderbar finde. Und da gehe ich ruhigen Gewissens auch mit Spätburgunder
in die Zukunft.
In die Zukunft, ja.
Auch wenn es wärmer wird. Ja. Das heißt, du hast gelernt, mit den wärmeren Jahren besser umzugehen jetzt? Oder sagst du, ach, der Spätburgunder, der kann auch unter etwas wärmeren Bedingungen, wie wir hier sie gewohnt sind, durchaus gut performen? Im Blick nach USA oder in etwas wärmere Anbaugebiete zeigt ja, die kommen ja auch mit dem Pinot ganz gut zurecht. Es muss ja nicht das ganz kühle sein, oder?
Genau, also ich glaube, dass das der Spätburgunder sich da gut selbst regulieren kann und dann als Winzer, jetzt kommt ja eigentlich unsere Aufgabe, wie führen wir die Kultur, entblättern wir die Traubenzone oder lassen wir die Blätter dran, dass es vor der Sonne schützt und natürlich auch, wie sehr ist die Kultur durch Einflüsse von Mineraldünger wüchsig oder weniger wüchsig und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und das einfach wieder ein bisschen zurückzuholen, dann hat man schon die Möglichkeit, auch den Spätburgunder in warmen Jahren vollreif, also physiologisch reif zu ernten und braucht nicht ewig lang warten. Ne? Das zeigt eigentlich auch der 18er Jahrgang hier.
Du hast hier geerntet bei 90 Grad Oxlow, oder?
Ja, ca. 90. Ja.
Und du hast gesagt, es ist eine windoffene Lage. Ne? Mhm. Führt das nicht auch dazu, dass die Beerenschale ein bisschen fester, ein bisschen kompakter wird?
Ja, also es sind durch die karge Lage, wie im Feigenwäldchen aus, sind es eh schon kleine und feste Bärle. Ne? Und der Wind führt halt dazu, dass die einfach immer schön durchlüftet ist. Und vielleicht auch bei der Blüte vielleicht eher mal ein bisschen noch was verrieselt, also noch ein bisschen lockerer wird.
Und da ist viel Energie dafür, wenig Traum.
Genau, ja.
Und weil das ist ja, wenn ich hier reingucke, tatsächlich für einen Spätburgunder ist das relativ dicht, relativ dumm. Ja,
also er schaut ein bisschen trüb noch, ne, wenn man so schaut,
ja.
Genau. Kommt natürlich auch ein bisschen mehr Farbstruktur.
Ja, hier hast du auch Kirschnoten, aber auch noch mehr kräuterige Noten drin. Das ist auch noch auch schwarze, dunkle Fruchtkomponenten.
Ja, ich finde, es kommt auch so ein bisschen Cassis raus. Also
ja,
richtig
dunkle Cassis. Genau, die du eigentlich nicht, ist eher so Cabernet, ne? Hast du oft Cassis.
Also du hast schon recht, das ist sehr intensiv ist dort, ne? Auch durch die Wind, durch Lüftung und gerade auch in dem Jahr 18. Natürlich sind da die Beeren auch ein bisschen so, haben schon hier und da vielleicht ein bisschen angefangen einzutrocknen, ne? Aber wir haben es einfach so auf den Punkt dann auch mit den 12,5 Volumenprozent, die er jetzt hat, dann auch ernten können. Ne?
Ja, und dann hast du natürlich am Gaumen dann doch neben der konzentrierten Art natürlich auch sehr viel feine Gerbstoffe. Du hast Säure, ne? Du hast Frische drin. Ja. Also der ist am Gaumen dann ein Tick anders, als ich das von der Farbe erwartet hätte. Ein Wein, der noch deutlich von dem Tannin geprägt ist. Mhm. Wie wird sich das weiterentwickeln? Und die andere Frage noch voraus. Was ist dein Herangehen bei der Extraktion?
Also ich glaube, dass das, was wir jetzt hier im Glas haben, so als allererstes schon mal unter Babymod läuft. Ich bin jetzt keiner, der jetzt da die Weine ersten 20 Jahre trinken wird. Aber ich glaube, wenn wir die Spätburgunder in den Verkauf bringen, dass die oftmals schon noch davon profitieren würden, wenn die 5 Jahre noch liegen könnten.
Ja.
Wenn überall der Rotwein, bin ich jetzt auch kein Fan davon, aber das hier, so wie jetzt dasteht, mit der Säure, mit den Tanninen auch im Gaumen, das wird, glaube ich, erst richtig interessant in 3-4 Jahren. Ne? Und dann wird sich auch die Aromatik noch mal ein bisschen entwickeln. Ich habe ihn jetzt auch frisch aufgemacht, das war immer vielleicht auch eher
dekantieren. Nee, das ist ja gut, dass man den pur ja, so sieht, wie er ist. Ne?
Denke ich
das
auch.
Finde ich auch.
Denke ich auch, aber es hat auch gezeigt, dass er halt noch wahnsinnig jung ist. Und am Anfang war er so ein bisschen reduktiv und ich würde sich auf jeden Fall zurücklegen. Bei der Extraktion Natürlich haben wir hier auch mit Stielgerüst vergoren, ne, um ein bisschen diese Gerbstoffstruktur da reinzubringen. Und ist ja auch unser Premium-Spätburgunder. Und auch hier haben wir natürlich ein bisschen längere Maischestandzeit. Grundsätzlich bei allen Rotweinen machen wir auch eine lange Maischekühlung vorher, voraus, so lange wie es eigentlich geht. Mhm.
Und dann, weil du sagst, die Extraktion ist ohne Alkohol wertvoll?
Ja, auch. Ist ohne Alkohol wertvoll. Es ist ja nichts Schlechtes da drin. Und für mich hat es auch noch einen anderen Grund, den ich, der damit spielt, und zwar in dem kleinen Keller entzerrt es mir natürlich auch die Ernte. Wenn die erst anfangen zu gären, richtig, wenn es so das Hauptgeschäft vielleicht schon ein bisschen durch ist, ne, dann habe ich dahinter natürlich einfacher zu arbeiten. Daraus kam das auch. Daraus kam auch, dass wir zum Beispiel mit unseren weißen Lagenwein 4-5 Wochen Maischestandzeit gemacht haben. Mhm. Haben wir einfach eingepackt, in die Kühlzelle gestellt und dann wieder rausgeholt, nachdem die Ernte vorbei war. Mhm. Ne? Und man hat ja nichts Schlechtes zum Extrahieren. Natürlich viel mehr Gerbstoff. Mittlerweile machen wir auch ein bisschen weniger, klar. Aber beim Spätburgunder hier, ich finde, in dieser Qualitätsstufe, jeder spricht von Easy Drinking und was weiß ich was, dann kann er auch einen Trollinger trinken, ne? Aber in der Qualitätsstufe, da muss er auch ein bisschen Power haben, auch als Spätburgunder. Und deswegen hier lange Maischestandzeit, vor der Gärung, Maischegärung, gezügelt, nicht so warm und dann auch danach noch ein bisschen ziehen lassen.
Ja, ich meine, du willst dich ja mit deinem Premium-Produkt auch nicht mit einem einfachen Trollinger messen, sondern du...
Ja, ja, klar.
Spielst da in einer anderen Liga und hast andere sozusagen Referenzen dann.
Ja, ne? Ja. Nee, also da versuchen wir schon die Extraktion.
Und das andere, was du eben sagst, wie du längere Maischestandzeiten, wie du das eingeführt hast, mit welcher Begründung, das passt im Grunde genommen zum Bild des Johannes. Mhm. Es gibt immer eine Lösung. Ne?
Genau, ja. Ja, ja, so versucht man natürlich die Dinge zu handeln, zu jonglieren, ne? Und irgendwo stellt man dann fest, hey, das ist gar nicht so schlecht und irgendwie funktioniert es ja schon. Und gut, dann merkt man vielleicht wieder, okay, im Moment ist vielleicht ein anderer Zeitgeist da, oder die Leute suchen was anderes, dann kann man sich auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, aber so gehe ich da eigentlich so durch den Betrieb.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, also die letzten 10 Jahre waren ja jetzt schon geprägt durch viel, viel, viel Input in den Betrieb, ne? Und das zeigt natürlich auch seine Spuren und das ist eine große Aufgabe hier mit dem Neubau und die weitere Betriebsentwicklung. Es gibt viele Ideen, die ich umsetzen möchte, aber ich möchte vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Ich bin jetzt Patenonkel geworden, ne, mit dem kleinen Hannes. Und das ja von meiner Schwester, ne, also irgendwie wunderschön, dass er Hannes heißt.
Ja,
ne?
Ist toll.
Und das berührt mich auch sehr. Mhm. Und natürlich irgendwann ist da auch mal ein Kinderwunsch noch da. Und ich denke, da gibt es dann auch mal noch andere Themen im Leben wie nur Betrieb. Ne?
Du bist 32?
Genau,
ja. Okay. Ja gut, da ist Familie natürlich jetzt ein Thema, völlig klar. Es ist noch nicht spät, aber man kann jetzt drüber nachdenken, ne?
Ja.
Ja. Ja, und wir hoffen beide gemeinsam, das haben wir vorhin ja schon mal festgestellt, dass die Welt wieder eine friedlichere wird.
Ja, es liegt an uns alle vielleicht, auch im Kleinen wie im Großen, ne? Aber es ist natürlich wahnsinnig schade, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr die Möglichkeit nicht da ist, das anders zu regeln. Ne?
Ja, das ist, ja, da haben wir zwei heute, wie wir hier sitzen, keinen Einfluss drauf, aber wir können zumindest einmal sagen, ne, dass wir uns Frieden wünschen.
Genau, definitiv.
Ja. Johannes, hast du noch etwas auf dem Herzen? Hast du noch etwas, was du mir oder den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Als erstes möchte ich mich natürlich bedanken für deinen Besuch hier im Badischen. Ne?
Gerne.
Und ich glaube, ich habe so ein bisschen bei dir auch festgestellt. Du warst ja auch noch bei einem anderen Kollege heute und ich glaube, im Badischen geht einiges, da passiert was, da gibt es viele Betriebe, die es sich lohnt zu entdecken. Mm. Wir sind ja leider im Moment eine Region, die nicht so im Fokus steht und wir arbeiten natürlich tapfer dran, wie Winzer, dass das wieder in eine andere Richtung geht und deswegen, also alle Hörer, die sich für Baden interessieren, ihr seid recht herzlich bei mir eingeladen. Ne?
Ja, und das ist ja ein super lang gestrecktes Anbaugebiet. Ne? Das geht ja oben bei der Badischen Bergstraße los und bis man dann ganz unten an der Schweizer Grenze ist, da ist man unterwegs.
Ja, da kann man ja mal 14 Tage Urlaub machen und sich durch Baden trinken. Ne?
Johannes, zum Wohl.
Ja, zum Wohl, Wolfgang.
Auf bald.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Johannes Kopp, der uns, glaube ich, einen super guten, einen ungemein authentischen Einblick in sein Leben als Winzer gegeben hat. Schon heute ist das Weingut in Sinsheim einen Besuch wert und wenn dann erst der Neubau fertiggestellt und der Restaurantbetrieb aufgenommen sein wird, spätestens dann werden Johannes und seine Frau Alina mit ihrem Team auch über die regionalen Grenzen hinaus eine große Ausstrahlung entfalten. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich am Kaiserstuhl unterwegs und treffe in Bischofingen die Chefin des Bio-Weinguts April, die Sommeliere Eva-Maria Köpfer. Sie ist seit vielen Jahren die gute Seele des Weinguts, die alle Fäden immer wieder mit sehr viel Geschick und Empathie zusammenführt. Auch über das Weingut hinaus ist sie als Netzwerkerin und Initiatorin unzähliger Events bekannt. Einer, der sie gut kennt, sagte mir einmal, Eva bringt die Menschen zusammen. Sie sieht immer zuerst das Gemeinsame, das Gemeinwohl und die positiven Synergien. Sie ist ein ungemein bescheidener Mensch, der im Zweifelsfall an sich selbst zuletzt denkt. In 14 Tagen, also am 27. Mai, ist dieser besondere Mensch hier zu Gast im Podcast von Genuss im Bus und ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.